Zwischenfälle. Hörgeschichte auf Radio Z.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Die Radikalen der alten Frauen.
Der Aufstand gegen die WAA.
Die renitenten Nonnen des Mittelalters. Zwischenfälle.
Hörgeschichte auf Radio Z.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute Gedenken an die Verfolgung von Lesben im Nationalsozialismus. Der Streit um eine Gedenkkugel in Ravensbrück.
Ich finde es einen großen feministischen Erfolg, aber das war jetzt nicht so, dass man sich nur darüber gefreut hat, sondern es war so, dass man gesagt hat, okay, jetzt ist es endlich geschafft.
Es war kein Triumph. Also ein Triumph ist, glaube ich, was anderes, sondern es war eher das Gefühl, es geschafft zu haben. Es ist ein feministischer Erfolg. Ich glaube, das ist etwas, was für die ganze Lesbenbewegung, auch für gesellschaftliche Strukturen, dass es sehr bedeutsam ist, was da passiert ist. Und das Zentrale ist eigentlich, dass es offiziell ist, dass es die Verfolgung lesbischer Frauen gegeben hat.
Man kann sehr viel dazu erzählen, aber letzten Endes läuft das bei mir alles und Überschrift patriarchale Geschichte, und die hat jetzt ein bisschen einbüßen müssen.
Lisa Steininger, Irmes Schwager und Anna Heikova waren dabei, als es am 1. Mai 2022 endlich soweit war. Am ehemaligen Frauenkonzentrationslager Ravensbrück fand nach vielen Jahrzehnten der Auseinandersetzung ein offizielles Gedenken an lesbische NS-Opfer statt, dem im Oktober desselben Jahres die Niederlegung einer Kugel in Ton folgte, mit der Inschrift:
In Gedenken aller lesbischer Frauen und Mädchen im Frauen-KZ Ravensbrück und Uckermark. Sie wurden verfolgt, inhaftiert, auch ermordet. Ihr seid nicht vergessen.
Doch wurden lesbische Frauen unter nationalsozialistischer Herrschaft verfolgt? Oder handelt es sich dabei lediglich um die Legende einer Lesbenverfolgung, wie Skeptiker behaupteten? Eine Annäherung an Forschungsdebatten, an die Fragen nach der Definitionsmacht, nach feministischer Selbstermächtigung und lesbisches Gedenken.
Ein lesbisches Paar hatten wir auch in der Gruppe. Und es waren ein paar Münchner Frauen. Die haben es sogar fertiggebracht, ein kleines Kämmerchen für sich als Nachtquartier zu erobern. Und da haben sie drin ihre Zeit verbracht, ihre Nächte verbracht eben. Sie haben sich gern gehabt und was gibt da dagegen zu sagen? Das war in Ordnung für uns.
Hedd Recknard, die hier spricht, war eine kommunistische Widerstandskämpferin aus Fürth in Bayern, die zusammen mit anderen Genossinnen im ersten Frauenkonzentrationslager in Moringen inhaftiert war. Dort saß auch dieses Paar ein, das Hedd beschreibt. Den Grund der Inhaftierung dieses Frauenpaares erfahren wir nicht.
Lesben wurden in NS-Deutschland nicht wie Schwule aufgrund des Strafrechtsartikels § 175 verfolgt. Dieser Paragraph stammte aus dem Kaiserreich und wurde von den Nazis im September 1935 nochmals verschärft. Demnach galt auch ohne den Nachweis homosexueller Handlungen allein eine schwule Neigung als strafwürdig und ausreichend für Verfolgung und Haft. Der staatlichen Willkür waren kaum mehr Grenzen gesetzt.
Nur ganz vereinzelt wurden auch Frauen aufgrund des Paragraphen 175 verurteilt, so Frieda Kähler aus Hamburg im Jahr 1936. Sie erhielt wegen unzüchtigen, gegen das allgemeine Scham- und Sittlichkeitsgefühl verstoßende Handlungen mit einer verheirateten Frau 9 Monate Haft und 5 Jahre Berufsverbot.
Anders war die Situation in Österreich, das nach dem sogenannten Anschluss 1938 Teil des Großdeutschen Reiches wurde. In dem noch aus dem Jahr 1804 stammenden § 129 1b war die Rede von der Unzucht mit einer Person desselben Geschlechts. Dies zog für Männer wie für Frauen eine Strafe bis zu 5 Jahren Zuchthaus nach sich. Dieses Strafrecht blieb in Österreich auch nach der Annexion bestehen. Zudem galt das Tatortprinzip, das heißt, auch Lesben aus Deutschland konnten in Österreich verurteilt werden.
Zwar gab es NS-Juristen, die auch für Deutschland immer wieder die strafrechtliche Verfolgung von Lesben einforderten, doch konnten sie sich damit nicht durchsetzen. Die Begründungen für diese vermeintliche Verschonung homosexueller Frauen offenbaren die ganze Frauenverachtung der bürgerlichen und nationalsozialistischen Ideologie.
Weibliche Homosexualität könnte dem Staat nicht schaden, weil Frauen nur eine untergeordnete Rolle im öffentlichen Leben spielten. In der Öffentlichkeit waren sie zu unsichtbar. Sie nahmen keine einflussreichen politischen Ämter und Positionen ein und wurden so einem als männlich verstandenen Staat nicht gefährlich.
Ohnehin sprach man Frauen eine eigenständige, unabhängige Sexualität ab. Frauen seien höchstens pseudo-homosexuell, könnten aber jederzeit durch heterosexuellen Geschlechtsverkehr kuriert werden. Das heißt, weibliche Homosexualität konnte der nationalsozialistischen Bevölkerungspolitik nicht gefährlich werden. Homosexuelle Männer vergeudeten dagegen ihre Zeugungskraft. Die Einschätzung von Claudia Schoppmann:
Es ist vor allem auf die unterschiedliche Beurteilung von weiblicher und männlicher Sexualität und auf die Geschlechterhierarchie im Dritten Reich zurückzuführen, in dem die einflussreichen Positionen in Partei und Staat mit Männern besetzt waren. Aufgrund der vielfältigen Kontrollmechanismen gegenüber Frauen im familiären, rechtlichen, politischen und ökonomischen Bereich konnte auf eine systematische Anwendung des Strafrechts als Mittel zur Abschreckung und Einschüchterung wohl verzichtet werden.
Die meisten frauenliebende Frauen kamen in das Räderwerk der nationalsozialistischen Verfolgung durch Denunziation der Nachbarschaft, die etwa häufigen Damenbesuch monierte. Eine Verurteilung erfolgte dann aufgrund weiterer Tatbestände wie Diebstahl, Betrug, Prostitution, Kuppelei, staatsabträgliches Verhalten, Wehrkraftzersetzung, Rassenschande oder wegen des Verstoßes gegen die Verordnung zum Schutz von Ehe, Familie und Mutterschaft und wegen vielen weiteren Vergehen im Sinne der NS-Ideologie. Lauri Mehrhöfer summiert die Verfolgungsgründe auch unter dem Begriff der Geschlechtsnonkonformität.
Die sexuelle Orientierung, wenn offenbar, wirkte sich in der Folge somit meist strafverschärfend aus. Wie die Historikerin Anna Heikova deutlich macht, fielen lesbische Frauen in einer normierten Gesellschaft wie die nationalsozialistische durch ihr nonkonformes Verhalten auf. Dadurch seien sie besonders von Verfolgung bedroht gewesen. Vor allem seien sie gezwungen gewesen, sich möglichst unauffällig zu verhalten, also sexuelle und geschlechtliche Normalität zu performen.
Lesbische Frauen schwebten damit in einem rechtslosen Raum, der sie in Unsicherheit zurückließ. Claudia Schoppmann hat für die prekäre und gefährdete Situation lesbischer Frauen im Nationalsozialismus die Umschreibung »Zeit der Maskierung« gewählt. Diese Formulierung stammt von einer Modezeichnerin, die von ihrem Arbeitgeber gezwungen wurde zu heiraten, um von ihrer lesbischen Existenz abzulenken und sich zu tarnen.
Darüber hinaus muss bei der Untersuchung der Verfolgungssituationen und Gründe lesbischer Frauen ihr Status und ihre Schichtzugehörigkeit berücksichtigt werden. Frauen aus unterprivilegierten Verhältnissen waren häufiger als Frauen des Bürgertums von staatlicher Überwachung und Überprüfung betroffen, zumal wenn sie der Prostitution nachgehen mussten. Vor allem waren jüdische Frauen gefährdet, insbesondere als 1941 die Deportationen begannen. So hätten mehrheitlich arische lesbische Frauen aus dem Bürgertum die NS-Zeit überstehen können, so Schoppmann, wenn sie sich maskierten und sich dem geforderten Frauenbild vordergründig anpassten. Claudia Schoppmann resümiert:
Welche psychischen Belastungen jahrelanges Verstellen für die Einzelnen zur Folge hatte, steht auf einem anderen Blatt. Die Ansätze einer kollektiven lesbischen Lebensform und Identität, die sich während der Weimarer Republik gebildet hatten, waren gründlich zerstört worden. Die Auswirkungen sollten weit über das Ende des Dritten Reichs hinausreichen.
Im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, so ergaben die Forschungen von Claudia Schoppmann, vermeldeten Zugangslisten vereinzelt hinter dem Namen inhaftierter Frauen den Zusatz lesbisch. Dennoch gab es im KZ für lesbische Frauen keine Haftkategorie wie für Schwule, was sicherlich einen Schutz für die betroffenen Frauen darstellte, doch die historische Forschung über inhaftierte Lesben sehr kompliziert macht. Nach Schoppmanns Studien sind bislang 12 Fälle bekannt, bei denen das Lesbischsein eine hauptsächliche Ursache für die Haft gewesen ist.
Dagegen sind viele tausende Männer bekannt, die erwiesenermaßen nur aufgrund ihrer Homosexualität ins Konzentrationslager verschleppt wurden. Dort wurden sie von der SS mit dem rosa Winkel markiert. Ihre Überlebenschancen waren äußerst niedrig. Viele starben an Misshandlungen und Folter.
Die staatliche Verfolgung von Schwulen und Lesben im Nationalsozialismus ist also nicht miteinander vergleichbar. Doch es entsprach nicht der Lebensrealität von Lesben, wenn eine in der Forschung vertretene Meinung den Begriff der Verfolgung nur auf einen juristisch definierten Tatbestand verengen möchte und damit lesbische Existenzen als ungefährdet einstuft. Zumal im Konzentrationslager Ravensbrück lesbische Beziehungen sowie das Verschweigen solcher Kontakte unter Strafe standen.
Der Fokus der Forschung muss also auf die tatsächlichen Merkmale der Verfolgungslogik gerichtet werden, wie sie der NS-Staat strukturell beabsichtigte, so Historikerin Anna Heikova. Die Einschüchterung und Repression von sozial Unangepassten, in die Volksgemeinschaft und in das Bild von Mutterschaft nicht integrierbaren und sexuell nicht konformen und verfügbaren Frauen.
Wie Jens Dobler es formulierte, der auch über Lesbenverfolgung im Nationalsozialismus forscht.
Wenn wir die Maßnahmen zur Unterbindung, Unterdrückung und Einschüchterung von Lesben betrachten und noch dazu die generalpräventive Bedeutung des Paragraphen 175 sehen, die sich immer auch auf weibliche Homosexualität erstreckte, kann man zu keinem anderen Ergebnis kommen, als dass Lesben ebenso eine verfolgte Gruppe waren wie Schwule.
Die nationalsozialistische Absicht könnte wie folgt zusammengefasst werden:
Bestrafe wenige, meine alle.
Wir noch einmal auf die Bemerkung von Het Regnard über das Frauenpaar im ersten Frauenkonzentrationslager Moringen zurück.
Es ist bemerkenswert, dass sie ihre frauenliebenden Mithäftlinge positiv schildert oder zumindest neutral beschreibt. Ganz anders liest sich in der Regel der Großteil der meisten Aussagen heterosexueller Gefangener. Lesbische Beziehungen und Handlungen werden in den Erzählungen als Krankheit oder als solche bezeichnet, so die Forschungsergebnisse von Inse Eschenbach über die Berichte aus Ravensbrück.
Sicherlich war Het Regnard ein freigeistiger und offener Geist. Vielleicht liegt ihre positive Haltung aber auch an der zeitlichen Distanz zum Geschehen. Het wurde von Aktivistinnen des Verbandes Courage e.V. aus der autonomen Frauenbewegung interviewt. Dies bot folglich einen anderen Erinnerungsrahmen für Zeitzeuginnen. Innerhalb dieser Szene stellte Frauenliebe kein Tabu oder gar etwas Abnormes mehr dar.
Aber angesichts einer auch lange Zeit nach 1945 und weit über die Nachkriegsgesellschaft hinaus lesbophoben Gesellschaft ist es keineswegs überraschend, dass keine Selbstzeugnisse von lesbischen Überlebenden überliefert sind. Lesben hatten keinen Raum zum Sprechen und waren buchstäblich zur Grabesstille verurteilt, was bis in die heutigen Tage Auswirkungen hat, so die Erkenntnisse von Anna Heikova.
Historikerin Dr. Anna Heikova ist Associate-Professorin an der Universität Warwick in Großbritannien mit dem Schwerpunkt auf europäischer Geschichte im 20. Jahrhundert. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist die jüdische Alltagsgeschichte des Holocaust. Sie hat die Initiative für die Gedenkkugel in Ravensbrück mit ihren Forschungsarbeiten und durch ihre Solidarität seit 2015 aktiv unterstützt.
Sie unterscheidet zwischen einer lesbischen sexuellen Praxis und der bewusst auf Frauen bezogenen lesbischen Lebensform und Identität.
Da stehe ich in der Tradition der queeren History oder der queeren Geschichte, dass wir unterscheiden zwischen Identitäten und sexuellen Handlungen. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig zu unterscheiden, wie man sich identifiziert. Also ich identifiziere mich als lesbisch. Es sind Leute, die aus welchen Gründen auch immer sich an gleichgeschlechtlichen Handlungen oder Gefühlen beteiligen, aber identifizieren sich als heterosexuell oder als gar nichts. Die Tatsache, dass sie sich an diesen Handlungen beteiligen, macht sie zum Teil der queeren Geschichte und den queeren Akten und Handlungen. Aber man muss sich als schwul oder lesbisch oder homosexuell oder bisexuell identifizieren und das ist die Entscheidung und die Wahl und die Identität des jeweiligen.
Selbst wenn sich Frauen nicht als Lesben bezeichnet hätten, seien ihre Geschichten doch Teil einer queeren Geschichte. Dabei schreibt Heikova insbesondere den Selbstzeugnissen der Frauen eine große Bedeutung zu, da diese oftmals die einzigen Quellen für die Geschichte queerer Menschen darstellten, die in der offiziellen Überlieferung und der kanonisierten Geschichtsschreibung nicht vorkämen.
Die Historikerin hat im Jahr 2018 Margot Heumann kennengelernt, die als junge Jüdin im Alter von 14 Jahren mit ihrer Familie nach Theresienstadt deportiert wurde. Dort lernte sie Dieter Neumann, ein Mädchen aus Wien, kennen und lieben. Die beiden wurden ein Paar und trafen sich nach ihrem Weitertransport erneut in Auschwitz, im dortigen sogenannten Familienlager, bei einer von der SS durchgeführten Selektion von Arbeitsfähigen zur Zwangsarbeit entschied sich Margot dazu, mit Dieter auf den Transport zu gehen und nicht bei ihrer Herkunftsfamilie zurückzubleiben.
Und später entschieden die Deutschen, dass alle Leute, die noch irgendwie arbeiten können, zur Zwangsarbeit geschickt werden. Und alle anderen werden ermordet. Und das ist der Moment, wo Margot mit Dieter zur Zwangsarbeit geht und ihre Familie hinter sich lässt. Und die Familie versteht es nicht. Es ist der Moment der Wahl des queeren Kindships, dieser queeren Familie. Das Deutsche unterscheidet nicht zwischen biologischen und Wahlfamilie. Also Familie hat eben diesen biologistischen Ansatz und das Englische hat diesen anthropologischen Ansatz Kinship, was nicht unbedingt immer biologisch verwandt sein muss. Und das ist eben so der Moment, wo uns der Holocaust zeigt, wie wir auch anders über die Wahlverwandtschaften und über Liebe und über Entscheidungen und über Wahlen entscheiden können.
Die Ausrichtung von Heikovas Forschungsansatz ist klar. Sie lässt eine heteronormative Perspektive hinter sich, was für weitere Recherchen, die Art, Fragen an die Quellen zu formulieren, sie zu deuten und ihnen Sinn zu entnehmen, von Bedeutung ist. So fragt Heikova nach queeren Vorkommnissen und Ereignissen, nach Handlungen und Beziehungsgeflechten. Indem sie dazu auffordert, historische Texte zu queeren, sollen liebgewordene Deutungsmuster und Ikonen hinterfragt und neu gelesen werden.
Selbst Margot Heumann, obwohl vielfach zu ihrer Lebensgeschichte befragt, habe sich lange nicht geoutet. Es fehlte der Bezugsrahmen, der ihr dies ermöglicht hätte. Margot Heumann war dann fast 80, als sie sich outete. Anna Heikova.
Und das ist der Moment, wo sie zum ersten Mal zu den Kindern und Enkelkindern ihr Coming-out hatte. Und niemand war erstaunt. Und das war auch der Moment, wo ich sie mit 79 kennenlernen durfte, 2018. Und wo sie zu mir das erste Mal ihre ganze Geschichte erzählte, weil ich eine lesbische Frau bin und weil ich ihr auch die Sicherheit gab, dass sie bei mir die Geschichte eine ist, die sie ganz erzählen kann.
Soweit also waren die Forschungsarbeiten und historischen Fragestellungen gediehen, als Aktivistinnen Mitte der 2010er Jahre an die Mahn- und Gedenkstätte herantraten, um ein Gedenkzeichen in Form einer Kugel für verfolgte lesbische Frauen zu setzen. Auf die brüske Ablehnung und die hartnäckige Negierung eines Opferstatus waren sie nicht vorbereitet.
Wir standen da 2014 im Regen, haben gefroren, es war kurz. Und wir haben dann entschieden, dass wir 2015 sozusagen den Schritt nochmal machen Und 2015 war dann das erste Gedenken, was wir öffentlich auch angekündigt haben und wo wir auch schon parallel dazu eine Podiumsdiskussion organisiert haben, um darüber zu sprechen, wie kann das weitergehen.
Der berührendste Moment war 2015, finde ich, wo wir die Gedenkkugel gelegt haben, wo wir alle sehr, also was eine sehr schöne Gedenkfeier war, wo die Kugel das erste Mal aufgetaucht ist und wo ein sehr würdiges Gedenken war und wo so ein Gefühl war, endlich. Das war eigentlich einer der berührendsten Momente. Und dann danach ist ja ziemlich schnell der Gegenwind gekommen. Das heißt, es musste ja die Kugel entfernt werden.
2015 war der 70. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Ravensbrück. Dieser wichtige Gedenktag sollte würdig begangen werden. Auch eine Podiumsdiskussion, wie ein Gedenken aussehen konnte, wurde parallel durchgeführt.
Doch was die Aktivistin Lisa von der österreichischen Lagergemeinschaft Ravensbrück hier als Gegenwind bezeichnet, wurde zu einem zermürbenden und konfliktreichen, auch sehr belastenden Streit zwischen verschiedenen Interessengruppen und geschichtskulturellen AkteurInnen, um ein angemessenes Gedenken an verfolgte lesbische Frauen in der symbolischen Form einer Gedenkkugel im ehemaligen Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, ein Streit, der erst 2022 endete.
Im Januar 2023 führten die Zwischenfälle mit Lisa und Irmis ein Interview. Sie schildern die polarisierenden Debatten über ein längst fälliges Erinnerungszeichen an verfolgte Lesben und beschreiben den langen Weg, den das Einschreiben lesbischen Gedenkens in den öffentlichen Diskurs zu gehen hatte.
Als wir angefangen haben mit der Initiative, als wir den Schritt beschlossen hatten, dass wir einen Antrag stellen wollen, da haben wir eigentlich gedacht, es ist überhaupt kein Problem. Es ist die Zeit reif. Also wir beantragen diese Kugel, wir machen dieses Gedenken. Alle Stimmen haben sich eigentlich dahin geäußert, die wir gesehen haben, einschließlich der Leitung der Gedenkstätte, die Insa Eschebach, die gesagt hat, sie denkt, es ist an der Zeit, das auch anzugehen. Und wir sollten das ruhig auch offiziell machen. Mit so einem Selbstverständnis den Schritt zu gehen, umso härter war natürlich auf einmal die Reaktion darauf, ne? Also dass da so hart darauf reagiert wurde und so vernichtend auch darauf reagiert wurde, dass es gar nicht sein sollte.
Irmes Schwager aus Kassel und Lisa Steininger aus Wien sind zwei Aktivistinnen der Initiative Autonome Frauenlesben aus Deutschland und Österreich. Gemeinsam mit vielen anderen nahmen sie seit den 1990er Jahren an den jährlich stattfindenden Gedenkfeierlichkeiten in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück teil, um auch der verfolgten lesbischen Frauen zu gedenken. Sie knüpften dabei an eine bereits seit den 1980er Jahren in der DDR bestehende Bewegung an, die an verfolgte lesbische Frauen in der NS-Zeit erinnerte, jedoch durch staatliche Ignoranz und Repression daran gehindert wurde.
2011 trugen verschiedene Gruppen einen Antrag an die Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück heran, mit dem ein schwul-lesbisches Gedenken vor Ort gefordert wurde. Da sich jedoch die Verfolgungssituation von lesbischen Frauen und schwulen Männern erheblich voneinander unterschied, lehnte die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten eine gemeinsame Inschrift ab.
So wurde im Jahr 2012 auf Antrag der Landesvertretung von Berlin-Brandenburg des Lesben- und Schwulenverbandes, kurz LSVD, in Ravensbrück lediglich eine Inschrifttafel für verfolgte homosexuelle Männer angebracht. Diese Inschrift lautete:
Den Männern, die wegen Homosexualität im KZ Ravensbrück inhaftiert, geschunden und ermordet wurden.
Die diversen Frauen-Lesben-Zusammenhänge hatten diese Tafel befürwortet und mit unterstützt in der Annahme, es würde zeitnah ein Gedenkzeichen für inhaftierte lesbische Frauen im Konzentrationslager folgen. Doch eine Unterstützung von Seiten des LSVD Berlin-Brandenburg blieb aus.
Die Tafel an der Mauer war eigentlich immer das große Ausrufezeichen, wo bleibt eure Solidarität, wo bleibt euer Wissen um die Verfolgung lesbischer Frauen, wieso handelt ihr nicht? Und es ist klar, eigentlich können sie auch nicht für handeln. Ne? Also sie haben sehr klar ihre eigenen Interessen vertreten im ganzen Prozess.
2012 lehnte die Gedenkstättenleitung die Anfrage der lesbischen Gruppen ab. Es könnten keine Fälle nachgewiesen werden, wonach Frauen wegen ihrer lesbischen Identität ins KZ gekommen seien. Dabei hatten die AntragstellerInnen dezidiert an inhaftierte lesbische Frauen erinnern wollen, völlig unabhängig der Gründe für ihre Verfolgung und Haft.
Die explizite Nennung der männlichen Geschlechtsidentität der verfolgten Homosexuellen auf der Inschrifttafel von 2012 bezeichnete Insa Eschenbach, die damalige Gedenkstättenleiterin von Ravensbrück, als unglücklich. Während in anderen Gedenkstätten geschlechtsneutral an die homosexuellen Opfer erinnert würde, sei im ehemaligen zentralen Frauenkonzentrationslager das männliche Geschlecht bei der Verfolgung Homosexueller hervorgehoben worden, um ein Gedenken an potenzielle lesbische Opfer zu verhindern. Erst dadurch sei es zu einer langen und qualvollen Debatte gekommen.
Die Kunsthistorikerin Corinna Tomberger argumentiert dagegen etwas anders. Statt Gedenkzeichen für Lesben mit denen für verfolgte Schwule in einen Zusammenhang bringen zu wollen, seien erstere vielmehr vergleichbar mit anderen Gedenkzeichen, die unabhängig von Verfolgungskategorien an Häftlingsgruppen erinnern.
So würde in Gedenkstätten beispielsweise ohne weiteres an inhaftierte Kinder oder für aus Frankreich deportierte Frauen erinnert. Dabei seien es nicht gemeinsame Verfolgungsgründe, sondern stattdessen generationelle und nationale Zugehörigkeiten, die eine ausreichende Legitimation für ein Gedenkzeichen darstellen. Die Grundlage für das Gedenken sei die Vorstellung eines kollektiv erlebten Leids der Häftlinge und ein kollektives Bewusstsein der Gedenkenden gewesen.
Das Fehlen eines Gedenkzeichens für verfolgte Lesben nahm die Aktivistinnen schließlich zum Anlass, um 2015 die eingangs erwähnte Initiative Autonome Frauenlesben zu gründen, die als geeignete Gedenkform eine Gedenkkugel mit einer aussagekräftigen Inschrift entwarf.
Im Gedenken aller lesbischer Frauen und Mädchen im Frauen-KZ Ravensbrück und Uckermark. Lesbische Frauen galten als entartet und wurden als asozial, als widerständig und verrückt und aus anderen Gründen verfolgt und ermordet. Ihr seid nicht vergessen.
Also ich wollte sagen, dass ich erstmal bei dieser Initiative total gut sehen kann, dass politische Erfolge, die man erreichen kann, eigentlich nicht aus dem Nichts kommen. Es war nicht nur der kurze Zeitraum, wo wir dann aktiv waren, sondern davor waren ja auch unzählige von Frauen. Ich denke, dass die Arbeit, den Kampf, den die Lesben in der DDR geführt haben, die Lesben in der Kirche, dass deren Ansatz, das Gedenken haben zu wollen, auch so ein erstes Schlaglicht war für die Bedeutung eines Gedenkens an lesbische Frauen in der Mannengedenkstätte Ravensbrück. Und unsere Geschichte ist ja auch so, dass wir auch schon seit Anfang der 90er als Gruppe immer wieder hingefahren sind und auch unterschiedlichste Diskussionen quasi dort geführt haben und beteiligt waren und auch also eine Beziehung zu dem Ort auch haben. Ich denke, das ist schon wichtig, dass wir auch ein Verständnis als Feministinnen hatten, als Antifaschistinnen auch dort zu sein. Und das ist auch, was für unseren Feminismus bedeutet hat.
Während also 2012 in Ravensbrück ein Gedenkzeichen für verfolgte schwule Männer angebracht wurde, blieb ein Gedenken an lesbische Häftlinge aus. Die Gründe für die Ablehnung sind vielschichtig und wurden sowohl von zivilgesellschaftlichen Verbänden wie dem Lesben- und Schwulenverband in Berlin-Brandenburg als auch von Teilen der Gedenkstätte vorgebracht.
2013 hat ja eine Gruppe einen Antrag gestellt, der auch abgelehnt worden ist. Da war dann die Begründung, weil die Überlebenden das ablehnen würden, dass es ein Gedenken an die lesbischen Frauen geben könnte.
Der von Irmes als Entscheidungsgremium benannte Beirat ist neben der wissenschaftlichen Fachkommission das Beratungsgremium der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, das Vorschläge auch für die Gestaltung von Gedenkzeichen unterbreiten kann. Die Vertretung für verfolgte homosexuelle Opfer in diesem Beirat hatte seit 1993 immer ein Cis-Mann inne, also keiner mit etwa einer Transidentität. Im Jahr 2013 war es Alexander Zinn, der vehement gegen die Forschungsmeinung argumentierte, auch lesbische Frauen seien Opfer von Verfolgungen im NS-Staat gewesen. In der Forschung wird deshalb auch von einem geschlechtlich strukturierten, asymmetrischen Machtverhältnis zwischen Schwulen und Lesben in der Gedenkpraxis gesprochen, weil seit 3 Jahrzehnten keine lesbische Frau die Gruppe der verfolgten Homosexuellen im Beirat vertrat und vertritt.
Zu dem Vorwurf, jüngere und junge Lesben würden Frauen vereinnahmen, die sich damals in den 1930er und 40er Jahren nicht selbst als Lesben bezeichnet hätten, führt Lisa an.
Sie selber, glaube ich, hätten sie nicht als Lesben bezeichnet. Es hat einfach auch die Bewegung dazu gefehlt. Das ist ja nicht nur so ein individueller Akt, dass du als Lesbe bezeichnest oder so, sondern es ist ja auch nochmal eine Frage, das politisch zu füllen. Was bedeutet das darüber hinaus, dass ich jetzt eine Partnerinnenschaft mit einer Frau lebe, was bedeutet das auch nochmal politisch, was für Formen von Diskriminierung kenne ich, wie geht man dagegen an? Also das hat ja viel die autonome Frauenbewegung einfach die Lesben da drinnen gemacht. Und das haben sie einfach nicht gehabt. Also die Frage ist, ist das dann eine Vereinnahmung oder nicht? Aber das war eigentlich dann sehr klar über diese Initiative, dass es so ein Zeichen geben soll, dass das klar ist, dass das um Verfolgung von Lesben, dass die geben hat und dass das auch sichtbar werden muss.
Bedacht werden muss auch, viele lesbisch lebende und liebende Frauen hatten keine unmittelbare Nachkommenschaft, keine eigenen Kinder. Wer also hätte das Gedenken an ihre Verfolgung und ihr Leid übernehmen können? Doch selbst wenn Kinder vorhanden waren, wie hätten diese sich in der west- und ostdeutschen sowie österreichischen Nachkriegsgesellschaft zusammenschließen können, um ihrer lesbischen Mütter zu gedenken, die im KZ einsaßen? In dem homophoben Klima der Nachkriegsgesellschaften war ihnen kein Erinnern und Erzählen möglich.
Ein weiterer Kritikpunkt von Seiten derjenigen, die ein Gedenken an die Verfolgung lesbischer Frauen ablehnten, lautete, es handele sich bei den Verfechterinnen des Gedenkens um eine Überidentifikation heutiger Aktivistinnen mit lesbischen Frauen in der Vergangenheit. Sie verfolgten eine klare Identitätspolitik.
Darüber, so Lisa Steininger, sei innerhalb der Lagergemeinschaft Ravensbrück durchaus intensiv diskutiert worden. Die meisten der heutigen Überlebenden des Frauenkonzentrationslagers, so Lisa, hätten sich schließlich eindeutig dafür ausgesprochen, jüngere Frauen, die keine Zeitgenossinnen mehr waren, in die Lagergemeinschaft aufzunehmen. Daraus hätten sich neue Konfliktlinien, Positionen und Perspektiven entwickelt.
Was heißt ein kritisches, antifaschistisches Gedenken heute? Das ist eine große Herausforderung auch für uns, finde ich. Und wie kann ein lebendiges Gedenken auch mit einer kritischen Auseinandersetzung einer Gesellschaft sein, in der wir heute leben oder auch zukünftige Generationen leben? Und natürlich haben wir auch bestimmte Sachen anders gesehen und uns darum auch gestritten. Also, aber das gehört ja zu einem Prozess dazu, das ist ja nie so geklettert. Dieses Vermächtnis, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg, das muss ja jede Gesellschaft, eine Generation immer wieder neu stellen. Und das müssen wir uns aktuell hochpräsent stellen mit den ganzen Militarisierungen und Kriegen, die gerade wieder eskalieren. Und wie intervenieren wir da auch in der Verbindung zum antifaschistischen Gedenken und auch zum antifaschistischen Widerstand gegen Nazifaschismus und andere Formen des Faschismus? Das finde ich eine große Herausforderung. Aber wie gesagt, und ich fand es auch sehr toll, dass das möglich war, dass die das so unterstützt haben. Das, denke ich mal, ist ein Teil des Prozesses vom Streiten und sich kennenlernen und mögen und auch wirklich so eine antifaschistische Praxis leben zu wollen.
Der Vorwurf, Lesben würden die Gedenkstätte Ravensbrück für die Sichtbarkeit lesbischer Existenz heute instrumentalisieren, ließe sich zweifellos auch umkehren. Auch schwulenpolitische Akteure müssen sich die Frage gefallen lassen, inwiefern ihr Einsatz für eine Gedenktafel homosexueller Männer und die Ablehnung eines Gedenkens an Lesben nicht auch von identitätspolitischen Zielen geleitet wurde. Möglicherweise schwang die Befürchtung mit, das Leid verfolgter männlicher Homosexueller könnte relativiert werden. Doch eine solche Opferkonkurrenz wurde von der Initiative nie angestrebt. Solche Konkurrenzen zwischen unterschiedlichen Opfergruppen sind sicherlich auch eine Folge lang anhaltender institutioneller Vernachlässigung und staatlicher Missachtung.
Eindeutig auf die Seite derer, die ein Gedenken an verfolgte lesbische Frauen für legitim erachteten, stellte sich dagegen der Bundesvorstand des Lesben- und Schwulenverbandes. Der Meinung eines Teils der wissenschaftlichen Forschung folgend, argumentierte 2017 der Bundesvorstand in einer schriftlichen Stellungnahme, dass der Verfolgungsbegriff erweitert werden müsse, um die Repressionen zu erfassen, denen lesbische Frauen in der NS-Zeit ausgesetzt waren. Zudem sei es ebenso notwendig, die Unsichtbarkeit von Lesben zu thematisieren.
Anders agierte die Landesvertretung des Lesben- und Schwulenverbandes von Berlin-Brandenburg. Es war Joachim Müller, der einst die Opfergruppe der Homosexuellen im Beirat der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück vertrat, der die Gedenkstättenleitung dazu drängte, die 2015 niedergelegte Gedenkkugel wieder zu entfernen.
Der Gedenkstättenleitung ist quasi wie ein kriminelles Verhalten vorgeworfen worden, wenn sie die Gedenkkugel liegen lassen, weil sie nicht offiziell genehmigt wurde. Und da war ja schon das quasi federführend war der LSVD Berlin. Und Mitglieder von ihnen, die auch jeweils im Beirat in der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätte als Vertreter für die Verfolgung von Homosexuellen waren. Und die haben das sozusagen angeordnet, dass diese Gedenkkugel entfernt werden muss und haben das auch als wildes Gedenken bezeichnet.
Die Gedenkkugel als wildes Gedenken. Es bestand also dringender Handlungsbedarf für eine Gegendarstellung.
Die Initiative Autonome Frauen-Lesben begann, sich ein breiteres Unterstützungsnetzwerk aufzubauen und initiierte eine Unterschriftenkampagne. Lisa schildert, wie das IRK, das Internationale Ravensbrück-Komitee, gewonnen werden konnte, die Idee einer Gedenkkugel zum Erinnern an verfolgte lesbische Frauen zu unterstützen.
Sehr schnell ist uns halt angeraten worden, dass wir natürlich Kontakt mit dem Internationalen Ravensbrück-Komitee machen müssen. Und ich selber bin auch in der österreichischen Lagergemeinschaft Ravensbrück und Freundinnen aktiv. Und da gab es auch schon länger Diskussionen dazu. Die österreichische Lagergemeinschaft hat beschlossen, den Antrag der Initiative von uns quasi zu unterstützen und ins IRK einzubringen. Und da ist es dann auch abgestimmt worden. Also es gab nur zwei Gegenstimmen. Polnische Überlebenden und auch eine aus Deutschland, aber sonst ist quasi, hat das IRK dem zugestimmt und das war natürlich ein Riesenmeilenstein, dass quasi offiziell das IRK das unterstützt.
Na, die Zustimmung von der Internationalen Lagergemeinschaft Ravensbrück, da habe ich eine total hohe Achtung, dass sie sich wirklich in diesen Diskussionen auch gestellt haben und dass sie sich bewegt haben da drin. Das muss man einfach sehen, dass da wirklich was passiert ist. Und demgegenüber steht dann ein Landesverband, der eigentlich quasi seine Vertreter schickt in ein Gremium. Und natürlich haben die ihrerseits durchaus ihre Verbindung gehabt zur Gedenkstättenleitung, die offizielle, auch von Sachsenhausen. Das war damals noch der Günther Morsch. Der war auch dagegen, dass es dieses Gedenken gibt. Und der ist auch hochgegangen bis zur Ministerin. Ne? Also um zu sagen, es darf nicht sein. Oder wir haben dann an einem Punkt, wo wir sehr desillusioniert waren, haben wir nochmal quasi gedacht, es ist eigentlich auch richtig lesbophob, was da passiert. Also die Auseinandersetzung, wie mit dem Antrag umgegangen, das alleine ist schon lesbophob.
Das Werben um Unterstützung des Vorhabens in Form von Unterschriften innerhalb Deutschlands und Österreichs, doch auch in anderen Ländern, war erfolgreich. Die Unterstützungserklärung hatten die Aktivistinnen ins Italienische, Französische, Spanische und Englische übersetzt. Sie erhielten über 500 Rückmeldungen aus 30 Ländern, von solidarischen Einzelpersonen und größeren Gruppen, von Initiativen, Institutionen und Verbänden, wie beispielsweise dem Überlebendenverband der Deportierten aus Italien.
Ich denke, die Unterstützerin, die wir hatten, das spiegelt einfach, wie breit das Thema in der Community diskutiert worden ist. Und es hat auch gespiegelt, dass sehr unterschiedliche Gruppen, politische Organisationen, frauenpolitische Organisationen, Bewegungsinitiativen, die sich alle quasi dahinter gestellt haben, dass es die Verfolgung lesbischer Frauen gibt und dass der auch gedacht werden soll. Ich glaube, das war das Besondere.
In der Mischung haben wir eigentlich gerechnet, dass es durchgeht. Also es war sozusagen das, dass sowohl das IRK das unterstützt, die deutsche und österreichische Lagergemeinschaft, auch das API Italien hat es unterstützt, die Deportierten, also auch Überlebendenverbände und auch sehr, sehr viele Initiativen. Und da gleichzeitig ist dann halt ein massiver Gegenwind entstanden, der initiiert war vor allem durch den Herrn Zinn, der im Beirat saß und Mitglied im LSVD Berlin ist und wo es darum ging, dass eben das einer Geschichtslüge gleichkommt, wenn man behauptet, dass Lesben verfolgt gewesen wären. Und das Problem war das so, dass das auch von einem Teil der Wissenschaft, also auch der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in der Gedenkstätte aktiv waren, also auch so kontrovers diskutiert worden ist. Und sie haben dann über Jahre es nicht geschafft, es ist immer wieder verschoben worden, hat es quasi bis 2021 gebraucht, dass quasi der Beirat dem zustimmt.
Es gab in der Forschung durchaus auch einen Bereich, wo gesagt worden ist, also auch schon die Gudrun Hauer, eine der ersten, hat Anfang der 90er Jahre schon gesagt, hier, wir müssen die Verfolgungssituation lesbischer Frauen anders definieren. Wir müssen andere Kriterien dem zugrunde legen, weil es eben nicht nur das Strafrecht sein kann. Ich glaube, das war ganz entscheidend.
Es wird ja immer darauf bezogen, es gab keine strafrechtliche Verfolgung von Lesben. Und das stimmt ja für Deutschland. Aber in Österreich war es anders und in der Tschechoslowakei ja auch. Und da gab es unterschiedliche Strukturen. Und das wird auch manchmal so vom Tisch gewischt. Man redet dann immer, in dem Land, wo man lebt, das ist immer alles. Das stimmt ja auch nicht. Also auch selbst da gab es unterschiedliche Strukturen im sogenannten deutschen Nazi-Großreich, unterschiedliche Gesetzgebungen.
Hatte der LSVD Berlin-Brandenburg ein lesbisches Gedenken zunächst diskreditiert und abgelehnt, machte dieser Landesverband nun einen Gegenvorschlag. Die Initiative Autonomer Frauen-Lesben sah hierin eine nicht legitime Vereinnahmung des Gedenkens.
Und dazwischen hat es auch noch Eskalationen gegeben, weil auch der LSVD Berlin einen Gegenantrag eingebracht hat. Also nachdem das nicht mehr zu bremsen war, war das sozusagen die Frage, dass es nur einzelnen Frauen gedacht wird. Der LSVD hat eine Metallkugel entworfen. Wenn man das so von außen betrachtet, kann man das fast als Kriegserklärung verstehen. Also eine große Metallkugel quasi, die dann der dass dann Männer eine große Metallkugel entwerfen.
Wir haben ja, als wir angefangen haben, haben wir das noch nicht so durchschaut. Da haben wir sogar noch beim Landesverband Berlin-Brandenburg angefragt, ob sie uns nicht mit unterstützen wollen. Weil sie ja auch die Tafel für die Männer gelegt haben, sind wir davon ausgegangen, natürlich unterstützen die unsere Initiative auch. Und die haben, bevor wir den ersten Antrag eingereicht haben, bis zum letzten Tag gewartet, bis sie dann ihren Gegenantrag eingereicht haben. Es ging wirklich um Macht und um Kontrolle behalten und auch zu verhindern, dass dieses Gedenken dort sein kann.
Dieser unerwartete Gegendruck, der der Frauen-Lesben-Initiative entgegenkam, bringt Irmes dazu, über die Historikerinnen nachzudenken, die seit den 1990er Jahren und in der Folgezeit zur Geschichte von Lesben forschten und wie es ihnen dabei ergangen sein mag. Sie nennt dabei Ilse Kokula und Claudia Schoppmann und in jüngerer Zeit Anna Heikova.
Also alle, die die Auseinandersetzung verfolgt haben und die auch wissen, wer zu dem Thema forscht. Wenn man weiß, was wir angegriffen worden sind, weiß man auch ungefähr, wie sehr Anna Heikova wahrscheinlich angegriffen wird und andere, die in dem Bereich forschen. Claudia Schoppmann nicht zu vergessen.
Die Verweigerung öffentlichen lesbischen Gedenkens liege allerdings nicht in der Ablehnung einzelner Personen begründet, wie heftig diese auch ausfiele, sondern sie sei strukturell begründet und vorhanden, so Lisa.
Also erstens muss man schon auch sagen, es hat auch immer Schule gegeben, die das unterstützt haben. Das muss man da genauso auch sagen, das war auch gut so. Aber das andere ist, dass man das, was so an patriarchalen oder sexistischen Strukturen eben auch in der Schwulenbewegung gibt und eben zum Teil nicht reflektiert gibt, wo sie sozusagen mit dem etablierten Patriarchat Hand in Hand gehen. Also es ist eine Vermischung eben auch mit den Machtstrukturen, weil, glaube ich, die Auseinandersetzung von Verfolgung von Lesben hat was auch mit einem strukturellen Sexismus gegen Frauen zu tun. Und das ist ja in der autonomen Frauen-Lesben-Bewegung viel thematisiert worden. Die Winke Zitzlaff, Antifaschistin und Feministin und Lesbe in Deutschland, wo sie lebt nicht mehr, die hat immer gesagt, also das Leben von Lesben ist verbunden mit strukturell quasi mit alleinstehenden Frauen. Es gibt Verbindungen zu Schwulen, aber gleichzeitig gibt es strukturell an Verfolgung immer eine Verbindung zu dem, was für einen gesellschaftlichen Status alleinstehende, also nicht verheiratet, welche Strukturen es da gibt. Und das fand ich sehr spannend, um diesen Konflikt zu kapieren.
Folgte dann doch die Zustimmung zu einem offiziellen Gedenken durch die wissenschaftliche Fachkommission der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Ausschlaggebend war ein in Auftrag gegebenes Gutachten, das die Verfolgung lesbischer Frauen im Nationalsozialismus nochmals darlegte und bestätigte. Bezeichnenderweise hatte den Auftrag dazu nicht eine der bereits genannten Fachfrauen erhalten, die seit Jahrzehnten zur Lesbengeschichte forschten, sondern ein Historiker, der Experte für Schwule und Queergeschichte ist.
Wir hätten eigentlich auch gefunden, dass es Anna Heikova hätte machen können, also Hamara vorgeschlagen. Ich finde also ganz eine tolle Arbeit, was die Anna Heikova einfach über die Jahre unabhängig von der Initiative und aber auch solidarisch mit der Initiative gemacht hat. Das fände ich sehr, also sie hat da sehr wichtige Arbeit gemacht. Meine Einschätzung ist, dass es ein männliches Gutachten gebraucht hat, um damit ein Beirat und eine Fachkommission zustimmen kann. Und das zeigt im Endeffekt genau diese Struktur. Es muss dann nochmal ein Mann dazu was sagen, damit sozusagen alle sagen können, okay, ja, es gab Verfolgung von Lesben. Eigentlich ist das, also finde ich es ein Skandal. Ich finde das echt schlimm. Ich meine, das Gutachten ist soweit okay oder so. Aber strukturell ist wirklich eigentlich nochmal ein patriarchaler Schlag, finde ich.
So entschied Mitte 2021 die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten endlich, die Verfolgung lesbischer Frauen und Mädchen in der NS-Zeit anzuerkennen. Das Bündnis, bestehend aus der Initiative Autonome feministische Frauen und Lesben aus Deutschland und Österreich, der Lesbenring e.V., ROT Rat und Tat, offene Initiative lesbischer Frauen, der Lesben- und Schwulenverband Bundesverband, die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld und der Fachverband Homosexualität und Geschichte hatten mit ihrem gemeinsam eingereichten Antrag schließlich Erfolg.
Meine Rede besteht eigentlich nur aus drei Worten. Endlich, wichtig, danke.
Anlässlich des 77. Jahrestags der Befreiung 2022 konnte ein offizielles Gedenken für die verfolgten und ermordeten lesbischen Frauen und Mädchen im ehemaligen KZ Ravensbrück begangen werden. Anna Heikova hob dabei das gemeinsame solidarische Vorgehen hervor.
Und heute kommt die Gedenkkugel und sie kommt dank kollektiven Geistes, dank Solidarität und dank Hilfe von allen. Es ist unglaublich wichtig. Und das muss man feiern. Ja, man könnte sich fragen, was kommt als nächstes? Und ich habe einiges zu sagen. Aber gerade bei solchen Widerstand muss man nach 40 Jahren sagen, wir haben es geschafft. Das muss man feiern. Und es war dank dem, dass wir es alle zusammen gemacht haben. Vielen Dank.
Noch immer werden ungebrochen die von den Nazis geprägten rassistischen und antisemitischen Kategorien auf die Identität der Betroffenen übertragen. Kategorien, durch deren stigmatisierende Wirkung diese Menschen in den KZs gespalten, verunglimpft und erniedrigt worden waren. Dagegen bekräftigte zusammenfassend Anna Heikova noch einmal die intersektionale Forschungsperspektive, die nötig ist, um lesbische Geschichte sichtbar machen zu können.
Anders als manche schwule Aktivisten und Historiker glauben, Intersektionalität ist ein unglaublich wichtiger und nützlicher Konzept, damit wir verstehen, wie diese Frauen verfolgt worden sind. Es ist fast immer nicht wegen einer Kategorie alleine, nicht nur weil sie politisch sind, nicht nur weil sie gesellschaftlich marginalisiert sind, als sagen wir mal Sexarbeiterinnen, nicht nur weil sie unangepasst leben und nicht nur weil sie Widerstandskämpferinnen sind. Sie können auch nicht weiß sein, wie Walter und Hock. Sie können auch Frauen lieben oder mit Frauen hin und wieder Sex haben. Und eben alle diese Gründe sind dann der Ausschlag, weswegen sie so hart bestraft werden. Die meisten dafür haben mit dem Leben bezahlt.
Die internationale Vernetzung der Wissenschaftlerinnen habe diese Erkenntnisse ermöglicht.
Die Lesben und queeren Frauen wurden nicht wegen eines Paragraphes verfolgt. Und das macht es geschichtstechnisch unglaublich schwierig, sie aufzuforschen. Wir sind auf Zufälle hingewiesen, wir sind auf Solidarität und Hilfe von Kolleginnen und Kollegen hingewiesen. Und hier muss ich auch sagen, selten habe ich ein Forschungsfeld erlebt, der so von Solidarität und Hilfe global und transnational getragen wird, zwischen akademischen Historikerinnen, zwischen Aktivistinnen, zwischen der breiten Öffentlichkeit, die uns immer wieder Sachen zuspielen.
Claudia C. Schulz von Pink Channel, dem Radio- und Queer-Format aus Hamburg, hat von dieser Gedenkveranstaltung Videos erstellt, aus denen wir hier Ausschnitte zu Gehör bringen. Aufnahmen durch die Gedenkstätte waren bei diesem offiziellen Gedenken am 1. Mai 2022 dagegen nicht gemacht worden.
Bisher bekannt sind Marie Bünja,
Alice Muller,
Marie Glawitsch,
Inge Scheuer,
Henny Schermann,
Margarete Rosenberg,
Hertha Sobieski,
Maria Würnes.
Die heutige Gedenkstunde stellt eine Opfergruppe in den Mittelpunkt, die lange um Anerkennung kämpfen musste. Menschen, die von Nationalsozialisten aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität verfolgt wurden. Der Paragraph 175 Strafgesetzbuch belegte seit dem Kaiserreich den Geschlechtsakt unter Männern mit Gefängnis. Die Nationalsozialisten verschärften diesen Paragraphen noch. Auch wenn der Paragraph 175 nur für Männer galt, waren lesbische Frauen vor Verfolgung keinesfalls sicher. ebenso wenig wie die Menschen, die nicht das Geschlecht leben konnten oder wollten, das die Gesellschaft von ihnen verlangte. Wer nicht den nationalsozialistischen Normen entsprach, lebte in Angst und Misstrauen.
Wenige Monate nach der Niederlegung der Kugel zum Gedenken an verfolgte lesbische Frauen im ehemaligen Frauenkonzentrationslager Ravensbrück wurde auch im Bundestag bei der offiziellen Gedenkstunde am 27. Januar 2023 lesbischer Frauen gedacht. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas machte in ihrer Ansprache das Anliegen deutlich, gleichermaßen an das Leid schwuler, lesbischer und queerer Menschen zu gedenken.
Ich weiß einfach von dem, wie wir es in Ravensbrück oft gehört haben, von den Lagergemeinschaften, dass so eine offizielle Anerkennung, ne, gesellschaftlich immer für die Überlebenden sehr wichtig war, weil klar war, es wollte eigentlich niemand was wissen von ihnen. Und niemand wollte was wissen, dass sie überlebt haben. Und ich denke, da war dann diese queere Stunde im Bundestag oder dass es überhaupt da eine Stunde gibt, ist für die Überlebenden sehr wichtig.
Lisa Steininger bekräftigt ebenso, wie die Arbeit des lesbischen Gedenkens in Ravensbrück dazu geführt habe, dass es nun kein Zurück mehr hinter die Einsicht gäbe, dass lesbische Frauen verfolgt wurden.
Dies ist auch dem von der Schauspielerin Maren Kreumann am 27. Januar im Bundestag vorgetragenen Text zu entnehmen, in dem sie Bezug nimmt auf die langen Kämpfe, die in der Gedenkstätte Ravensbrück ausgetragen wurden.
In der Gedenkstätte Ravensbrück mündete ein langer, fachlächertes Hut erst im Jahr, letzten Jahr 2022, in einen Kompromiss, um mit einer Gedenkkugel an die lesbischen Frauen zu erinnern, die dort umkamen. Nach Jahrzehnten der Maskierung und Verschleierung können auch heute noch nicht immer alle Geschichten vollständig und eindeutig erzählt werden. Immerhin aber gibt es endlich und zunehmend Bemühungen von HistorikerInnen, nicht mehr zunächst und allein die Kriterien und Gesetze der Nazis als Maßstab für eine Anerkennung als Opfer des Nationalsozialismus zuzulassen.
Die feministische Selbstermächtigung zu definieren, was aus der Vergangenheit überlieferungswürdig und bedeutsam für die Gegenwart ist, war erfolgreich.
Ich finde es ja schon interessant, weil ich mir denke, es hätte nicht geben, hätten wir es nicht geschafft, sodass wir das durchgebracht hätten, hätten die sich sozusagen im Bundestag nicht offiziell äußern können zu auch genau diese Verquickung von als Asoziale im KZ war, wo ja viele ältere Lesben genau diese Verknüpfung ja oft benannt haben, ne, dass Verfolgung als Lesben eben anders wie bei den schwulen Männern mit einem eigenen Winkel unterschiedlich unter anderem aber auch Verfolgung als Asoziale eingeordnet worden ist, dass das im Bundestag benannt worden ist.
Anna Heikova, die mit ihrem Forschungsansatz Geschichte zu queeren, insbesondere auch jüdische Frauen im Holocaust in den Blick nimmt, fordert die nahezu unhinterfragte Sicht zu durchbrechen, jüdische Menschen ausschließlich als heterosexuell und umgekehrt die queeren Opfer dagegen als nicht jüdisch zu denken.
Eine ihrer letzten Veröffentlichungen handelt von Homophobie und Holocaust und trägt den Titel »Menschen ohne Geschichte sind Staub«.
Das ist unglaublich wichtig, denn das Gedenken an Opfer des Genozids gibt Leuten, die ausgelöscht worden sind, deren Namen oft nicht bekannt sind, die kein Grab haben, die aus der Geschichte verschwunden sind. Wenn man ihre gedenkt, zumindest abstrakt, zumindest als Gruppe, dann haben sie so etwas, was man historische Staatsangehörigkeit, historical citizenship, sie sind Teil der Geschichte und sie haben einen Platz in der Geschichte. Und dieses Gedenken, dass etwas an diese Leute bleibt, auch wenn sie komplett ausgelöscht worden ist, ist für die Nachgebliebenen wahnsinnig wichtig. Wenn die Leute ohne Geschichte sind Staub, deswegen habe ich das Buch so benannt. Und das hat eine existenzielle Bedeutung. Und die Leute zurück in die Geschichte zu geben, zeigt allen Nachgeborenen, dass diese Leute irgendwie Platz in der Geschichte haben, somit eine Würde und somit eine Gültigkeit.
Der Bennewitz, Michael Liebler, Juliane Schröter und Leo Stöcklein. Musikalisch begleitet war dieser Beitrag von David Chestai, Blue Dot Session, Hazar und The Insider.